Product Roadmaps gehören zu den elementaren Werkzeugen von Product Ownern. Doch was ist der Inhalt einer Product Roadmap? Wie sollten wir sie darstellen? Und zu welchen Anlässen können wir die Product Roadmap wie nutzen? Darüber unterhalten sich in dieser Folge Oliver und Tim. Euch wünschen wir nun viele hilfreiche Impulse und natürlich auch viel Spaß beim Hören dieser Folge.
Rund um den Jahreswechsel sind gerade viele Organisationen eifrig damit beschäftigt, ihre Roadmaps zu diskutieren, Product Roadmaps vielleicht aufzustellen. Einige stellen sicherlich auch noch Project Roadmaps auf, können wir gleich nochmal diskutieren. Ja, aber wie geht's danach weiter? Also stellen wir uns vor, wir haben jetzt entweder zum Ende des Jahres oder gerade zu Beginn des neuen Jahres unsere Product Roadmap ausführlich diskutiert, sind als Produktmanager oder Product Owner eben da tief involviert gewesen und dann steht das Ding endlich. Es ist zumindest gut genug, um loszulaufen. Was passiert aber dann danach? Wir wollen heute mal die Folge uns vornehmen, zu überlegen, wie arbeiten wir dann tagtäglich mit so einer Product Roadmap? Wie setzen wir sie ein? Wann überarbeiten wir sie auch vielleicht? Und wenn ich wir sage, habe ich dafür den Oliver heute an meiner Seite. Hallo Olli.
Hi Tim.
Ja, du bist ja am tiefsten, würde ich sagen, von uns sogar in den Product Roadmap-Themen drin. Auf jeden Fall beschäftigst du dich für die öffentlichen Trainings, die wir anbieten, gerade ja mit dem Thema Produktstrategie und Product Roadmaps, nochmal sehr intensiv damit und iterierst damit auch dein Wissen oder deine Sicht auf Product Roadmaps. Von daher finde ich es auch spannend, in der Folge nochmal so ein kleines Update von dir zu bekommen. Wir haben ja schon ein paar Folgen grundsätzlich zu agilen Product Roadmaps gemacht oder zum Sinn und Zweck von jährlichen Product Roadmaps. Die Folgen werden wir auch auf jeden Fall verlinken. Heute soll es vor allem aber so um den Einsatz der Roadmaps gehen. Bevor wir aber einsteigen, vielleicht nochmal einen kurzen Rückgriff, weil nicht alle die alten Folgen sicherlich jetzt gehört haben. Was ist für dich eine Product Roadmap, mal so von der Definition her?
Ja, spannende Frage. Und ich habe ja auch, hast du gerade im Video gesehen, wir sehen uns ja auch bei so einer Podcast-Aufnahme, kurz gezuckt, als du gesagt hast, ja, jetzt haben wir unsere Roadmap endlich erstellt am Ende des Jahres, am Anfang des Jahres und jetzt wollen wir versuchen, die umzusetzen. Das Erste, was ich glaube ich erwähnen würde, wie ich auf eine Roadmap gucke oder was das überhaupt ist, wäre dann als Antwort, naja, es ist irgendwas, was ich auch sehr wahrscheinlich häufig oder ständig inspiziere und adaptiere und anpasse. Also dieses, wir erstellen uns einmal eine Roadmap, hatten wir, glaube ich, auch in der Folge, ne, so eine jährliche Roadmap erstellen. Das ist, glaube ich, im Umfeld von Unwissenheit und Unsicherheit nicht so der richtige Ansatz, sondern auch das ist, wie alles, was wir hier diskutieren, eher etwas, was lebt, was sich verändert, mit neuem Wissen, was wir generieren, vielleicht auch irgendwie wieder angepasst wird. Das mal so ganz grundsätzlich. Und ich glaube oder ich gucke häufig auf Product Roadmaps, dass das etwas ist, was eine Konkretisierung, Schrägstrich vielleicht sogar auch so ein bisschen Operationalisierung meiner erarbeiteten Produktstrategie ist. Also wie ich strategisch versuche, welche Zielmärkte, welche Nutzerbedürfnisse, welche Positionierung mit welchen Funktionalitäten oder sonstigen Dingen in der Wahrnehmung ich mit meinem Produkt erreichen will. Und deswegen verbinde ich auch in den Trainings Produktstrategie und Product Roadmap so gerne, also in dem öffentlichen, weil ich glaube, dass das dann der Schritt weiter in ein, wir machen das jetzt konkreter, was zwar in der Produktstrategie beschrieben ist, aber auch so, dass wir besser in unserer täglichen Arbeit damit dann auch arbeiten können und man sich konkreter noch was für einzelne nächste Schritte darunter vorstellt.
Was gehört dann konkret auf eine Roadmap drauf? Was sind für dich dann so die Inhalte? Also was würdest du erwarten, wenn du dir eine Product Roadmap zeigen lässt?
Also ich würde auf jeden Fall erwarten, dass wir uns ein irgendwie geartetes Ziel definiert haben. Also was ist das, was wir meinetwegen in den nächsten 3, 6, 9 Monaten, egal in welchen Zeitintervallen wir drauf gucken, wir erreichen wollen Also was ist die Metrik, woran wir es irgendwie auch messen? Also das Ziel zu definieren und eine Metrik, vielleicht auch mehrere, ne? Kann ja durchaus sein, dass nicht mit einer Metrik gut zu messen ist. Und das Ganze sollte in meiner Welt, ne, in unserer Welt, haben wir auch schon mehrfach hier drüber geredet, eher etwas sein, was ein Outcome-Ziel ist. Also dass das etwas ist, eine Wirkung, die wir eine Verhaltensveränderung bei einem Nutzer irgendwie damit erreicht haben. Ich würde nicht auf einer Product Roadmap, also ich jetzt persönlich, irgendetwas draufschreiben, was wir eher als Impact bezeichnen oder Business Impact, also etwas, was dann bei dem Unternehmen zu den und den monetären Verbesserungen, Veränderungen führen, weil ich glaube, dass auch auf der Product Roadmap ein Ziel draufstehen sollte, was das Produktteam im höchsten Maße vielleicht auch selber mit beeinflussen kann. Durch das, was es baut. Auf der anderen Seite aber auch nicht Feature draufschreiben, die ich wann wie in Zeit liefere, also eher den Output, den ich generiere, weil ich glaube, der Outcome oder das Outcome-Ziel mir Flexibilität gibt. Und um das ganz kurz nochmal in Richtung, ne, wir sind ja Product Owner Podcast in Richtung Scrum, zum Beispiel zu Frame, für mich wäre das aktuelle Outcome-Ziel der Roadmap in meinem Verständnis auch das, was wir da als Product Goal in Scrum irgendwie bezeichnen würden. Ne? Also das, woran wir uns orientieren, ob wir irgendwie den nächsten richtigen Schritt machen zur Wertmaximierung unseres Produktes.
Ich bezeichne Outcome da ja ganz gerne immer als Wirkung und die Roadmap dann letztlich so als die Wirkungsschritte, die wir zur Operationalisierung unserer Strategie eben uns vorgenommen haben. Ich fand deinen Hinweis auf Impact gerade ganz spannend, weil die Diskussion hatte ich letztens mit einem Menti auch und da habe ich, also ich habe das gar nicht so klar gesehen, weil die Frage kam dann auf, sollen wir nicht lieber auch sogar Impacts oder zusätzlich den Impact, also den Business Impact mit auf die Roadmap packen. Ja, fand ich spannend, deine Antwort gerade.
Ja. Und du hast ja gefragt, was steht da so für mich drauf? Dann kommt es natürlich so ein bisschen auf das Produkt an und was die Unternehmung, die Organisation bereit ist, als Inhalte auf der Roadmap A zu akzeptieren oder B vielleicht auch erwartet. Also wenn du auf sowas wie die Goal-Oriented Product Roadmap vom Roman Pichler irgendwie drauf guckst, dann steht da ja neben Ziele und Metriken trotzdem Features drauf. Als Ergänzung, meine Kritik ist so ein bisschen, wenn du da so eine Art von Roadmap, die beides beinhaltet, machst, werden viel zu viele Leute nur auf die Features gucken und gar nicht auf die Ziele und die Metriken. Dann gibt es wiederum verschiedene Roadmaps, ohne da jetzt ganz ins Detail einzusteigen. Ihr könnt ja auch mal überlegen, ob ihr in mein Training kommt. Da gibt es viele Vertreter da draußen, vor allen Dingen in dieser Product Bubble, die eher sagen, wir müssen diesen konkreten zeitlichen Aspekt eigentlich aus den Roadmaps nehmen. Also genau dann zu diesem Datum ist das und das abgeschlossen oder das und das erreicht, sondern eher in Richtung, ich glaube, man sagte Now, Next, Later oder sowas war so die erste Iteration. Mittlerweile gibt es da unterschiedliche Ideen, wie man das noch bezeichnen kann oder wo man noch hingeht. Also dass ich eine Unschärfe auf die zeitliche Dimension richte. Und es gibt da draußen auch Menschen, ich glaube, der Erste, der es reingeworfen hat, war John Cutler, zu sagen, naja gut, aber wenn ich mir jetzt meinetwegen die nächsten 3 Monate, 3 bis 6 Monate, 6 bis 9 Monate angucke, als so vielleicht Roadmap-Schritte, muss da immer die gleiche Detaillierung in all diesen Zeitintervallen sein, weil vielleicht weiß ich gar noch gar nicht so viel und kann noch gar kein Outcome-Goal für in 6 bis 9 Monaten festlegen und muss das noch gar nicht, sondern nimm da eine andere Detaillierung, die ich darstelle. Und ich glaube, die Antwort von was kommt auf eine Roadmap hängt sehr stark vom eigenen Kontext ab, was ich damit transportieren will und was in meiner Organisation vielleicht Sinn macht, es wie auch miteinander zu kombinieren, was wir gerade hier nur so kurz angerissen haben.
Das heißt, je kurzfristiger das Outcome oder der Wirkungsschritt, desto schon konkreter bestimmt, ja. Je weiter entfernt, desto nebulöser, ne? Deshalb spricht man ja manchmal auch von einer Fuzzy Roadmap, im Endeffekt so grobe Hypothesen, die man draufpackt.
Genau.
Ja, spannend. Du sprachst kurz die Go Product Roadmap vom Roman Pichler an. Wir schätzen ja die Arbeit vom Roman sehr. Ich persönlich komme mit dieser Goal-Oriented Product Roadmap eben genau aus dem Grunde nicht so richtig zurecht, weil er A, das Thema Zeiträume aufmacht und das B, das Thema Features Und ich glaube, dass die Missbrauchsmöglichkeit von diesem Template einfach deshalb viel zu hoch ist. Ich glaube, dass er das total richtig meint und auch auf goal-oriented ja auch drüber schreibt. Aber gerade Timeframe steht ganz oben und schon rutschen alle wieder, oder nur Time steht da sogar, glaube ich, drin, ne? Und schon rutschen alle wieder in eine sehr starke zeitliche Betrachtung.
Ja, aber das ist ja ein spannender Punkt, ne? Also was für Darstellungsformen der Dinge, die ich jetzt erstmal so inhaltlich benannt habe, was in der Roadmap sein könnte, haben wir da draußen, ne? Und ich versuche schon auch zu motivieren, findet da das, was ihr braucht, ne? Also dass ich eher unterschiedliche zeige und auch mal Teilnehmende frage, egal ob in Product Owner Trainings oder in meinem öffentlichen Training, was ist denn gut oder schlecht an dieser Art von Roadmap? Und du wirst bei jeder Roadmap, die du da draußen findest, auch die von Roman, wirst du Aspekte finden, die du aber eigentlich ganz gut findest und Sachen, die du aber eher nicht so gut findest. Und erstaunlicherweise ist das häufig auch von Teilnehmenden zur Teilnehmenden unterschiedlich, ne, wegen dem unterschiedlichen Kontext. Und sich dann aber etwas, finde ich, daraus zu basteln oder zu überlegen, was in meinem eigenen Kontext bezogen auf die Zielgruppe, die ich mit dieser Roadmap adressiere, das Richtige ist, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Aufgabe. Also ich kann da ja mit irgendeinem Template von irgendwem starten, aber ich würde auch da gucken, was für eine Information fehlt denn vielleicht oder welche will ich denn rausnehmen, um halt das zu adressieren in Richtung der Zielgruppe, der Roadmap, die ich damit den damit irgendwelche Informationen übertragen will. Und die zweite Konsequenz für mich daraus ist tatsächlich, wenn ich jetzt zum Beispiel mal sage, ich hätte mit meiner Roadmap Leute, die da drauf gucken, mein Top-Management, meine Geschäftsführung und zum Beispiel nur mein eigenes Produktentwicklungsteam, dann interessieren die andere Dinge und vielleicht sogar auch andere Zeithorizonte. Es braucht einen unterschiedlichen Detaillierungsgrad und vielleicht auch eine gewisse Unschärfe bei bestimmten Gruppen, denen ich das zeige. Und dann kommt halt raus, vielleicht brauche ich sogar mehrere Roadmaps, ne? Also, oder mehrere Darstellungsformen der einen Roadmap. Darüber könnte man auch lange reden, aber um das reinzuwerfen, ne? Also für mich gibt es nicht die eine richtige Roadmap, die halt alles abdeckt. Wie könnte sie es auch?
Praktischerweise haben wir darüber ja schon mal lange geredet, genau. Über das Thema mehrere Product Roadmaps. Dazu gibt es eine Podcast-Folge, wo wir die Frage ausführlicher diskutiert haben. Die verlinken wir natürlich auch. Dann lass uns mal weitergehen. Also gehen wir davon aus, dass wir eine Product Roadmap haben oder auch mehrere, wie auch immer, dass wir uns also eine auf Zielgruppen angepasstes Format gefunden haben und ich will jetzt auch gar nicht in die Diskussion reingehen, ob eine Zeit drauf ist oder welche, aber jetzt haben wir die Roadmap. Wir sind durch diesen Weg durchgegangen und wir wollten ja heute vor allem in den Fokus stellen, wie gehe ich jetzt mit der Roadmap um. Und da fangen wir mal ganz einfach an, wenn ich als Produktmanagerin oder als Product Owner eine Roadmap habe, wann nehme ich die denn überhaupt mit oder wann setze ich sie ein?
Das Erste, was mir direkt in den Kopf kommt, ist tatsächlich der Punkt, wenn ich mit einem oder mit mehreren Stakeholdern in der Diskussion bin, was wären jetzt so die nächsten sinnvollen Schritte für meine Produktentwicklung. Also ich erlebe immer noch, auch wenn ich Product Ownerin begleite, dass die eine Schwierigkeit haben, die Diskussion mit den Stakeholdern zu führen, wenn da irgendwie eine neue Idee generiert wird oder gesagt wird, hier guck mal, das müssen wir hier unbedingt bauen. Da sich zu behaupten, Argumente zu finden, wie auch immer. Und ich glaube, dass die Produktvision zwar hilfreich sein kann, rauszufinden, hilft uns das jetzt, unserer Produktvision näher zu kommen oder nicht, wenn wir Feature XY bauen, die sich irgendein Stakeholder oder eine Gruppe von Stakeholdern wünscht. Aber häufig ist der Gap zwischen Produktvision und Product Backlog Eintrag oder Feature Wunsch einfach noch zu groß. Und ich glaube, ich würde in alle Diskussionen über neue Anforderungen, neue Ideen, neue Zielgruppen aufmachen, wie auch immer die aus Richtung von Stakeholdern kommen kann, würde ich tatsächlich die Roadmap mitbringen. Weil eigentlich haben wir uns ja, so wie wir eben diskutiert haben, für die nächsten 3 Monate auf dieses Outcome-Ziel, auf dieses Product-Goal committed. Und wenn ich das habe und das sogar messen kann, dann glaube ich, dass ich eine gute Möglichkeit habe, wenn das so auf der Roadmap steht und wir sind da alle aligned und committed, dass das auch richtig ist, klarer eine objektivere Entscheidung und Diskussion darüber zu führen, ob uns das jetzt hilft und in welchem Maße. Und deswegen wäre so mein erster Gedanke, nee, ich muss das in diese Stakeholder-Diskussion über all die neuen, veränderten Feature-Wünsche oder Anforderungswünsche, weil gerade irgendeine Opportunity für die Organisation entsteht, mitbringen. Und da erlebe ich es sehr als sehr hilfreich. Da ist die Vision, glaube ich, zu weit weg.
Ja, ich glaube, das ist halt auch überhaupt wichtig, dass man, gerade wenn man sie jetzt digital ablegt und irgendwie in einem Confluence hat, meinetwegen, oder in einem anderen Tool, dass man sie immer wieder rauszieht und einsetzt. Ne? Du sagtest gerade sowohl in der Stakeholder-Community, ich denke aber so auch in Richtung Team. Also jetzt mal ganz klassisch, im Sprint-Planning. Ne? Also wir sind im Sprint-Planning natürlich ansonsten immer sehr stark auf Product-Backlog-Item-Ebene unterwegs. Also meistens, ne, gucken wir auf User-Stories. Und zum Beginn, um dem Planning einen Rahmen zu geben, um auch letztlich das Sprint-Ziel damit zu begründen, finde ich, hilft ein Blick auf die Product-Roadmap auch.
Definitiv. Und ich würde sogar auch noch konkreter versuchen zu formulieren. Also wenn wir jetzt ein Product Goal haben, keine Ahnung, wir haben es geschafft, dass 30, oder unser Ziel ist es, woran wir uns messen wollen, dass 30% mehr der Nutzer, die tatsächlich einen Account bei uns haben, tatsächlich auch mal eine erste Bestellung in unserem Shop gemacht haben und die Bestellung abgeschlossen haben. Und das wäre so unser Product Goal, ne? Also wir wollen mehr von den Angemeldeten in Käufer überführen und vielleicht 30% mehr, als wir jetzt haben. Dann glaube ich, hilft die Roadmap im Sprint Planning auch, uns zu überlegen, ja, aber was könnte jetzt das Sprint Goal sein für die nächsten 2 Wochen? Was der nächste sinnvolle Schritt ist, um dann dieses Product Goal in meinetwegen 3 Monaten zu erreichen. Und es gibt ja viele, die Schwierigkeiten haben, damit Sprintziele zu vereinbaren. Und ich glaube halt, dass das ganz oft daran liegt, dass es kein klares Outcome-basiertes Product Goal auf einer Product Roadmap gibt. Wenn ich das aber habe, glaube ich, ist die Formulierung eines Sprintziels, ne, als ersten Schritt im Sprint Planning schon mal viel einfacher. Und dann folgen natürlich auch viele Sachen, die du gesagt hast, ne? Wenn ich ein Sprint Goal habe, gucke ich auf mein Product Backlog und sehr wahrscheinlich ergeben sich die 8 Product Backlog Items, die ich dafür machen muss, um dieses Sprintziel zu erreichen.
Ja, absolut. Und also ein anderer Anlass wäre, wenn man nochmal einen Schritt nach vorne denkt, vor dem Planning, ganz grundsätzlich, während ich irgendwelche Product Discovery Aktivitäten treibe oder auch ein eher klassisches Product Backlog Refinement mache, weil ich letztlich ja damit auch die Relevanz dieser Discovery-Aktivitäten oder der Refinement-Aktivitäten messen kann. Also letztlich bis hin zur Priorisierung. Ne? Also auf was sollte ich mich fokussieren? Und dementsprechend finde ich, nehmen wir mal sowas wie Assumption Mapping aus dem Product Discovery, dass ich überlege, meine entsprechenden Hypothesen da auch auf ihre Business-Kritikalität hin einzuordnen. Ne? Wilder Sprung in das Thema Assumption Mapping. Gibt es auch eine Podcast-Folge zu. Wie bewerte ich Business-Kritikalität? Also im Sinne von, wie schlimm oder tragisch ist es, wenn diese Hypothese wahr ist oder nicht wahr ist? Also insbesondere, wenn sie nicht wahr ist. Dann ist das, gibt mir eine Product Roadmap sicherlich dort auch einen Rahmen für die Bewertung und hilft, diese zu tun.
Und sehe ich genauso. Und ich habe ja eben erwähnt, dass es so einen Vorschlag für eine Darstellung von John Cutler gibt. Und wenn ich mich jetzt aus dem Kopf raus noch richtig erinnere, macht der bei etwas, was relativ weit noch weg ist, gibt er eigentlich als Information, ja, wir wollen uns dann in 6 bis 9 Monaten vielleicht auf diese Zielgruppe, / auf dieses Nutzerbedürfnis konzentrieren. Ja, also das ist der Fokus, den wir setzen, weil viel mehr wird noch gar nicht diskutiert oder definiert. Und dann bin ich auch bei dir, bei der Product Discovery Aktivitäten. Ich könnte ja rausfinden, was ist wirklich der Pain für diese Zielgruppe, die uns den größten Hebel gibt, das Produkt sinnvoll weiterzuentwickeln. Oder ich stelle bei Discovery-Aktivitäten fest, wir haben eigentlich die falsche Zielgruppe, die wir hier adressieren in 9 Monaten, um insgesamt dann von unserer Produktstrategie da und da zu sein. Und deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll, deswegen habe ich das auch eben erwähnt, nicht zu viele Details schon zu definieren, die weit in der Zukunft sind, um mir Flexibilität bei sowas wie Product Discovery Aktivitäten noch weiter zu ermöglichen und um dann vielleicht auch rauszufinden, ja, wir liegen aber auch falsch, weil das ist einfach viel zu weit weg und wir wissen einfach noch viel zu wenig.
Das heißt, jetzt muss ich nochmal nachfragen, du meinst, wenn wir jetzt eine Product Roadmap beispielsweise gerade erstellt haben, zum Beispiel in so einer Now Next Later Fuzzy Roadmap Darstellung, dass wir, wenn wir Discovery-Aktivitäten starten, eben explizit auf die später liegenden Zeitscheiben gucken und da sozusagen unsere Discovery-Felder darüber identifizieren.
Ich würde nicht sagen, dass Discovery nur in Later stattfindet. Die findet auch in Now statt, definitiv. Ja? Aber die Frage ist, wo habe ich die großen Unsicherheiten? Ich hätte die Hoffnung, dass wenn wir im Now sind, dass wir das, was du gerade so als, ist das überhaupt businesstechnisch relevant und haben wir da irgendwie einen Hebel mit, wir schon geklärt haben, damit wir diesen nächsten Schritt für diese Zielgruppe oder dieses Nutzerbedürfnis auf unsere Roadmap mit aufgenommen haben. Dann geht es dann vielleicht in der Discovery viel mehr um technologische Aspekte oder Machbarkeitsaspekte oder irgendwas an oder Usability-Aspekte oder was auch immer. Und da machen wir immer noch Discovery. Ich glaube aber, dass wenn wir relativ weit weg sind, dass dann eher, da bin ich ja aufgesprungen, Discovery-Aktivitäten bezogen auf, ist das für das Business oder das Produkt überhaupt relevant, dieses Nutzerbedürfnis oder diese Zielgruppe jetzt zu adressieren und in den Fokus zu setzen, um es dann weiter, wenn es dann in Later oder in Now kommt, zu konkretisieren und vielleicht andere Dinge in der Product Discovery versuchen zu klären miteinander. Ja. Ja? Und da hilft mir natürlich die Roadmap, je nachdem, ne, was ich da drauf schreibe und welche Informationen da drauf sind, und gibt mir Orientierung, glaube ich, auch in der täglichen Arbeit. Einfach, worauf ich mich fokussieren sollte und wo ich nochmal, wie du sagst, egal ob mit Assumption Mapping oder so, Unsicherheiten versuche zu reduzieren und erkenne, was ist kritisch, wo wissen wir wenig.
Naja, wenn ich an so einen Opportunity-Solution-Tree-Ansatz denke, startet die Suche nach Opportunities oder startet die Discovery im Opportunity-Space ja auch damit, dass man sich ein sogenanntes Business-Outcome wählt, was man erreichen möchte. Und das sollte eng verknüpft sein mit der Product Roadmap oder sogar schon von der Product Roadmap kommen. Lass uns vielleicht mal noch mal ein bisschen griffiger auf den Scrum-Kontext gucken. Wir hatten eben gesagt, Sprint Planning als ein Sprint, als ein Scrum-Event ist ein guter Anlass, die Product Roadmap rauszuziehen. Welche weiteren Anlässe in Scrum, also welches Scrum-Event siehst du noch, um auf die Roadmap zu gucken?
Also wenn du jetzt explizit wir im Scrum-Framework unterwegs sind und Planning hatten, muss es natürlich auch das Sprint Review sein. Da haben wir auch in der einen oder anderen Folge schon darüber gesprochen, was wir so denken, was die Verantwortlichkeit auch des Product Owners im Sprint Review ist. Und ich bin da sehr stark dabei, dass wir als POs einen gewissen Rahmen geben sollten, sodass auch Menschen, die ins Review kommen und sich unser nächstes Produktinkrement angucken, ungefähr wissen, wie das alles einzuordnen ist. Und ich bin ein großer Freund davon, zuerst zu sagen, hallo, wir sind Produktteam XY, das ist unsere Produktvision, weil ihr könnt nicht davon ausgehen, dass jeder die Produktvision präsent hat. Und genauso würde ich dann natürlich sagen, ja, und das ist unsere aktuelle Product Roadmap. Und wir sind jetzt gerade hier im Now, ne, egal welche Darstellungsform. Und das ist vielleicht auch gerade unser Product Goal, unser Outcome-Ziel, was wir versuchen zu verfolgen und was wir versuchen zu erreichen. Und deswegen haben wir dieses Sprintziel gewählt. Und da merkst du schon, dass das da so für mich so ein bisschen so dieses Bindeglied ist zwischen dem sehr Visionären und dem sehr Operativen, was wir machen. Und ich glaube, da kann zumindest das Vorstellen und immer wieder auch rausziehen und kommunizieren einer Product Roadmap extrem helfen, weil du natürlich den Fokus für alle Beteiligten viel mehr stärkst und auch gerade viel mehr verstanden wird, warum wir uns vielleicht in den letzten 2 Wochen genau um diese Themen irgendwie gekümmert haben und wie sie dann auf 3 Monatsziele vielleicht irgendwie einzahlen.
Ja, kann ich absolut unterstützen. Mir ging gerade ein anderer Gedanke dabei durch den Kopf, wenn man in einem Sprint Review eben das Inkrement inspiziert und dann gehört ja in Scrum auch das Adaptieren dazu. Also sprich, wir könnten ja etwas entdecken oder wir könnten ja Insights finden, gerade wenn wir in einem komplexen Umfeld unterwegs sind, die doch vielleicht dann dazu führen, dass eine Roadmap auch obsolet wird oder dass sich irgendwas ändern muss. Würdest du das direkt auch im Sprint Review machen? Oder?
Na, ist ja spannend, ne? Dass man die Scrum Events nennt. Und man nennt sie ja in meiner Welt Events, weil da an Dingen, an Artefakten, wie auch immer, gearbeitet wird. So, jetzt kennt Scrum zumindest von dem, was ich weiß, eine Product Roadmap nicht als Artefakt oder als Ding, was halt da sein muss, sondern nur eine Vision und ein Backlog und ein Product Goal und was auch immer. Aber natürlich würde ich daran arbeiten. Ich glaube aber, wenn da neue Ideen kommen beim Inspizieren, bezogen auf Funktionalitäten, andere Zielgruppen, bla, wie auch immer, ich würde, glaube ich, erstmal versuchen, meine Roadmap möglichst zu schützen und nicht in Frage zu stellen. Weil wir haben ja höchstwahrscheinlich sehr viel Zeit investiert, auch in die Erarbeitung einer Produktstrategie, die Ableitung an einer Product Roadmap. Und da sind wir teilweise in ganz anderen Zeithorizonten unterwegs. Und ich würde sie eher nutzen, wenn da 3-4 neue Feature-Ideen oder sowas kommen, im Sprint Review direkt schon selber mit allen Beteiligten, die da sind, drüber zu diskutieren, ist das jetzt etwas, was wir mit ins Product Backlog aufnehmen sollten oder nicht? Ja? Und das kann ja sein, dass dieser Feature-Wunsch gar nicht zu unserer Roadmap oder zum aktuellen Produktziel passt. Und wenn ich da aber die Chance habe zu sagen, ihr habt hier 3 Feature-Wünsche, die zahlen aber nicht auf unser Produktziel und auf unseren nächsten Roadmap-Schritt ein, sie da nicht mitnehmen zu müssen als PO und nicht ins Backlog schreiben zu müssen und nicht mit ins Refinement nehmen zu müssen oder so, fände ich, ist schon Vermeidung von Verschwendung in der Arbeit, ne, die ich so als PO habe. So, es gibt aber einen zweiten Punkt, ganz kurz, weil du kamst ja andersrum. Natürlich kann es sein, dass wir zu Erkenntnissen kommen, wo wir dann feststellen, auch im Review, ey, wir verfolgen gerade das völlig falsche Ziel für die völlig falsche Zielgruppe und das völlig falsche Bedürfnis und daraus dann folgt, ja gut, dann müssen wir uns ja wahrscheinlich nochmal über die Roadmap Gedanken machen. Also wenn die Erkenntnis ist, dass das, was wir auf der Roadmap-Ebene vereinbart haben, dass das falsch ist und das tritt im Sprint Review auf, dann würde ich das natürlich zur Diskussion stellen. Aber dann müssen wir die größere Schleife, glaube ich, drehen und das würde ich, glaube ich, nicht mehr im Sprint Review machen. Ich würde nur die Erkenntnis im Sprint Review, glaube ich, zulassen und diskutieren.
Das wollte ich gerade fragen. Also das ist ja in der Praxis total häufig, dass es heißt, ja dann, wenn ja, ne, schön, dass du sagst, das passt nicht zur Roadmap, dann müssen wir halt die Roadmap ändern. Ne? Wir haben ja neue Erkenntnisse, das und das ist wichtiger, das und das Ziel zu erreichen. Ich finde, das ist dann schon ein spannender Reflex zu sagen, ja dann lass uns das direkt anpassen, dann tauschen wir hier was. Also schon im Sprint-Review oder schon im Rahmen einer Stakeholder-Community-Session oder ne, die Themen, die wir gerade diskutiert haben.
Ich würde aber
wann sollte eine Roadmap denn angepasst werden dann?
Ja, natürlich, wenn wir zu neuen Erkenntnissen kommen, ne? Also definitiv. Also wenn wir jetzt wissen, ey, wir haben die falsche Zielgruppe, wir adressieren das falsche Nutzerbedürfnis, wir haben auch ein falsches Ziel uns gesetzt, keine Ahnung warum, ne? Also weil wir sind nicht in der Lage, das so zu bauen und zu realisieren. Es hat nicht den Effekt, den wir uns erhofft haben. Kann ja auch sein, im Review kommt einer, wir haben gerade schön irgendwas gebaut, haben das ins Produktinkrement gebaut und dann kommt irgendeiner, der auch nach außen guckt, guckt sich Konkurrenzprodukte an und stellt fest, die haben das schon komplett anders gebaut. Also das, was wir uns die nächsten 2 Monate vorgenommen haben, in der Art und Weise, wie wir es halt eigentlich bauen wollten oder das Ziel, was wir verfolgen, ist von jemand anders gelöst und wir haben überhaupt kein Unterscheidungsmerkmal zu einem Konkurrenzprodukt, wo wir gedacht haben, wir schaffen das. Also da könnte man ja theoretisch auch die grundsätzliche Strategie in Frage stellen. Und wenn das so ist, würde ich die tatsächlich anpassen. Und ich glaube, dass auch der, ich meine auch, dass es beim Roman Pichler da 1 oder 2 Artikel gibt, ich versuche den mal rauszugucken, der hat eine Darstellung aufgemacht, wo er zeigt, dass es 2 Dimensionen gibt, die sehr wahrscheinlich dazu führen, dass so eine Roadmap häufiger angeguckt und auch angepasst werden muss. Und das ist, wie neu ist mein Produkt an sich? Ne? Also was ich da so baue, ist das was total Innovatives? Und wie gesättigt oder neu oder sich gerade entwickeln ist denn eigentlich der Markt da draußen?
Also das erste ist dann sowas wie Product Market Fit. Wie weit ist der schon gediehen? Oder?
Keine Ahnung, wenn ich als Apple ein iPhone baue und es gibt aber sowas wie ein Smartphone noch nicht, dann ist das sicherlich eine Produktneuheit, ne? Also eine andere Form wie mein Produkt. So und dann gibt es ja manchmal auch, es gibt gar keinen Markt oder so dafür, ne? Das hat ja unbedingt nicht mit der Produktneuheit zwangsläufig was zu tun. Und wenn beides extrem neu ist, dann wird so viel für uns Überraschendes passieren, weil wir es gar nicht vorhersehen können, dass wir vielleicht tatsächlich auch einmal im Monat an unsere Roadmap wieder ran müssen und die müssen wir adaptieren und überlegen, wie wir sie denn vielleicht jetzt sinnvoller gestalten, weil wir ganz viel gelernt haben. Wenn ich sehr wahrscheinlich irgendwas baue, was schon 100 Millionen Leute auch gebaut haben und mein einziger Differenzierungsmerkmal ist vielleicht der Preis oder die Marge, weil die besser ist, indem ich das machen kann und versuche eine Preisführerschaft zu machen, habe aber technologisch überhaupt keine Innovation und das ist ein total gesetzter Markt seit 20 Jahren, dann glaube ich schon, dass man natürlich mit viel mehr Infos viel verlässlicher, weitreichender planen kann und dieser Zustand von wir müssen sie jetzt anpassen oder die Notwendigkeit etwas anzupassen, dass die viel seltener passiert und dann gucken wir vielleicht jede 3 bis 6 Monate mal auf unsere Roadmap und es wird auch nicht im Sprint Review passieren, dass wir so neue Erkenntnisse haben, dass da direkt die Roadmap in Frage gestellt wird.
Mir geht noch ein anderer Anlass gerade durch den Kopf, als während du sprachst. Stichwort Regulation, gesetzliche Vorgaben, also irgendwas, was von der Seite kommt, letztlich auch irgendwelche Marktveränderungen. Ne? Und ich sage jetzt nicht, eine Pandemie kommt rein, das ist zu groß, aber bleiben wir aber bei regulatorischen oder gesetzlichen Rahmenwerken. Grundsätzlich haben die natürlich sicherlich einen langfristigen Vorlauf, eine Langläufigkeit, sodass ich das sauber, ne, vorausschauend auf meine Roadmap draufnehmen kann, das ist klar. Aber nehmen wir mal das Ding hier, wie heißt das, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, BFSG. Ne? Ich glaube, das kommt im Juni 25, ist das verpflichtend, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also so ein Accessibility Act, European Accessibility Act. Jetzt kann es ja sein, dass ich da bislang nicht so richtig hingeguckt habe und meine, weiß ich nicht, Juristen, Compliance Offices oder sonst was stehen mir vor plötzlich auf den Füßen und sagen, ja, das ist aber jetzt hier so, ne? Also da haben wir auch eine harte Deadline, irgendwie, keine Ahnung, bla bla bla, Juni 25, wir müssen jetzt die Roadmap ändern. Mhm. Wie gehst du mit sowas um?
Naja, wenn es da die harte Deadline gibt und das ist nicht verhandelbar, dann würde ich natürlich die Roadmap anpassen. Alles andere wäre ja fahrlässig vielleicht sogar, ne? Also wenn's relevant ist oder so. Ich glaube aber, da kamen wir ja gerade her, dass sowas nicht unbedingt in einem Sprint-Review passiert, sondern irgendwo an anderen Stellen, ne? Die Juristen erzählen mal irgendwann oder die Leute, die sich damit auskennen oder so. Aber immer dann, wenn die Notwendigkeit besteht, aufgrund von komplett neuen Informationen, die ich habe, nochmal das, was ich auf die Product Roadmap geschrieben habe, zu überdenken, dann würde ich das auch tun. Ne? Also ich würde auch nicht warten, wenn die Juristen mir das erzählen, was du jetzt gerade gesagt hast mit der Barrierefreiheit. Und wir haben erst in 5 Wochen wieder mal eine regelmäßige Reflexion unserer Product Roadmap. Ja, da können wir in 5 Wochen drauf gucken. Sondern wenn es kritisch ist, natürlich will ich es sofort machen. Und hoffentlich gibt es irgendeinen Anlass, irgendein Meeting, irgendeine Stakeholder-Community-Gruppe, die regelmäßig auf diese Roadmaps guckt und inspiziert und adaptiert, egal ob was passiert oder nicht. Und die würde ich aber dann sofort einladen, weil sich ja eigentlich die Dinge oder die Fakten, auf deren Basis wir uns für diese Roadmap, die wir aktuell noch haben, entschieden haben, weil die sich ja scheinbar komplett geändert haben.
Sehr gut. Dann wir sammeln ja jetzt die ganze Zeit so Anlässe und Aktivitäten, wann ich die Roadmap einsetzen sollte, wann ich eine Product Roadmap mitnehmen sollte als Produktmensch. Fällt dir da noch irgendwas ein? Haben wir noch was übersehen? Also bestimmt haben wir irgendwas übersehen, aber was an was denkst du noch?
Ja, also wir haben bestimmt eine ganze Menge übersehen. Ich sollte sie sehr wahrscheinlich immer dabei haben. Aber ein Tipp, den ich meinen Product-Ownerinnen auch immer gegeben habe, als ich noch irgendwo in Unternehmen gearbeitet habe, ist, ich würde die Roadmap immer dann mitbringen, wenn ich glaube, dass es nicht zielführend ist, mit der Person, mit der ich mich austausche, über Reihenfolge, Details, Priorisierung in meinem Product Backlog zu diskutieren. Also das Level und die Flughöhe, über die ich mit jemandem über die weitere Entwicklung meines Produktes diskutieren will, wenn ich die aus dem Operativen raushaben möchte. Und ganz oft sehe ich POs, die bringen dann ihr Backlog mit, oder das Backlog ist ja auch öffentlich, und Stakeholder gucken da rein und sagen, ja, guck mal, aber hier habe ich dieses Feature und das ist doch wichtiger als das andere Feature oder dieser andere Product-Backlog-Eintrag. Und ich glaube, da, wo wir häufiger die Roadmap als POs benutzen sollten, ist, wenn gerade die Diskussion vielleicht nicht zielführend ist oder ich überhaupt nicht haben will, dass ich steuern kann, dass ich denjenigen eher auf die Roadmap-Ebene schiebe und da mit ihm diskutiere, ja, ist es eher sinnvoll, dieses Ziel zu erreichen in den nächsten 3 Monaten und danach das, weil da habe ich eine andere geartete Diskussion. Also ich habe meinen POs immer gesagt, die zu mir kamen, als ich deren Vorgesetzter, Manager, Leader, was auch immer war, ey, bringt nicht euer Backlog mit. Lasst nicht zu, dass ich mit euch über das Backlog rede und was dann ist. Natürlich habe ich eine Meinung, ich diskutiere auch gerne, aber ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung und ihr seid viel tiefer drin, also bringt mir eher eine andere Flughöhe mit, wo wir über die generelle Produktentwicklung und die nächsten Schritte diskutieren können.
Ja, sehr gut, sehr guter Tipp. Finde ich auch immer wichtig, das zu betonen. Und dafür muss man halt überhaupt erstmal eine Product Roadmap haben. Lass uns doch du hast ja jetzt schon einen sehr wichtigen Tipp gegeben, aber lass uns nochmal richtig, wie wir es ja immer haben, am Ende zu den Tipps und Tricks kommen, rund um Product Roadmaps, rund um den Einsatz von Product Roadmaps. Was hast du denn noch mitgebracht an Tipps?
Also wir haben ja festgestellt, dass sich die Product Roadmaps im Laufe der Zeit immer wieder vielleicht ändern. Wir passen sie an aufgrund von neuen Informationen. Und das, was mir am häufigsten selber passiert ist, dass ich in irgendeinem Meeting, in irgendeiner Diskussion war und da auf einmal eine Product Roadmap, die von mir erstellt war, auftauchte, die aber schon lange nicht mehr galt oder nicht die aktuelle Version war oder wie auch immer. Weil sowas verselbstständigt sich dann irgendwann. Und vor allen Dingen, wenn wir eher in so einem noch mit einem anderen Verständnis auf Product Roadmaps gucken als Organisation, denken wir, ja, ist ja jetzt erstellt am Ende des Jahres, so hast du die Podcast-Folge auch angefangen, ja, die gilt jetzt fürs nächste Jahr. Und ich würde deswegen immer draufschreiben, wann haben wir diese Roadmap irgendwie erstellt, und ich würde, glaube ich, auch so wie so einen Gültigkeitszeitraum draufschreiben von, ja, die gilt aber maximal bis dann. Egal, ob es jetzt ein konkretes Datum ist oder bis wir das nächste Mal ein Review der Roadmap mit den Stakeholdern machen oder was auch immer, sodass ich mich darauf beziehen kann, ja, gut, aber du diskutierst jetzt auf Basis von etwas, was schon gar nicht mehr gilt und was gar nicht mehr aktuell ist, um das einfach wegzuräumen und wegzutackeln.
Ja, wie bei Milch, ne? So ein Haltbarkeitsdatum drauf, genau. Oder ein Ablaufdatum. Im Zweifel haben wir dann danach keine gültige Roadmap mehr und auf jeden Fall einen Anlass, uns wieder zusammenzusetzen und vielleicht zu bestätigen, doch, die alte gilt weiterhin. Wir setzen ein neues Ablaufdatum drauf, aber im Endeffekt, so eine Idee von, die timet immer automatisch aus. Ich habe noch einen Tipp mitgebracht aus einem Stakeholder-Management-Training mit dem Bruce McCarthy, was ich dieses Jahr gemacht habe. Bruce McCarthy ist unter anderem einer der Autoren, der dieses sehr ursprüngliche Buch Product Roadmaps Relaunched mit dem Ted Lombardo zusammengeschrieben hat. Und Bruce McCarthy hat jetzt gerade dieses Jahr ein super cooles Buch zum Thema Stakeholder-Arbeit rausgebracht, Stichwort Aligned, oder der Name ist Aligned. So, und der Bruce McCarthy hat in dem Workshop an einer Stelle gesagt, naja, diese Now Next Later Roadmap, wie man sie, die ist ja von Jenna Bastow entwickelt, hier Stichwort Prodpad und so, die finde ich schon gut, aber ich würde eine Sache substituieren. Ich würde nicht von Now Next Later sprechen, sondern von Now Next considering oder now next und under consideration. Also die rechte Spalte, so benennen, dass man nicht sagt, ja, das kommt oder nicht denken kann, dass das auf jeden Fall kommt, nur später, sondern dass man damit irgendwie auch explizit macht, es ist noch total vage, ob das überhaupt kommt oder nicht, es ist noch weiter weg. Mhm. Und das fand ich eine super kleine Sache, aber hat mich sehr angesprochen, da eine kleine Änderung vorzunehmen.
Ja, spannend. Also finde ich auch gut, aber daran merkst du, dass auch sehr viel auch auf der Roadmap-Ebene daran hängt, wie ich das Ganze denn benenne, was da so draufsteht, ne, und wie ich damit umgehe. Und du hast ja lustigerweise auch bei Roman eben mit der Go-Product-Roadmap gesagt, die stören da auch so ein paar Benennungen, ne? Also manchmal ist es ja auch weniger der Inhalt, sondern wie ich es benenne. Und ich glaube, dass ich da sehr drauf achten sollte, ne? Und da sind wir wieder bei, ne? Habe ich eine Darstellungsform oder auch Namen für Sachen, die zu meiner Zielgruppe in meiner Umgebung passen. Ich hätte aber auch noch einen zusätzlichen Punkt, der überrascht, glaube ich, weniger. Aber ich stelle immer wieder fest, dass das in vielen Organisationen nicht so ist. Maximale Transparenz der Roadmap. Also im Zweifel sollte jeder, der irgendwie Stakes in meiner Produktentwicklung mit drin hat, wissen, wo kann ich gucken, selbstständig und auch so selbsterklärend für diese Zielgruppe, damit ich ein Gefühl dafür kriegen kann, was sind denn die nächsten großen Schritte bezogen auf die Produktentwicklung, die wir da so betreiben. Und ich sehe ganz viele Produktvision, Product Roadmaps, was auch immer, die zwar irgendwo in Confluences stehen, wo aber Menschen, die nicht tagtäglich mit unseren Tools, Confluence, Jira, bla, wie auch immer arbeiten, überhaupt keine Idee haben, wie sie selber an so eine Roadmap irgendwie drankommen. Und ja, in Zeiten, als wir alle zusammen in dem Büro waren, war es vielleicht einfacher, ne? Ich hatte meine Produktvision, ich hatte bestimmte produktstrategische Entscheidungen, die Product Roadmap, bla, immer groß ausgedruckt, irgendwie hinter mir an meinem Schreibtisch hängen, und wenn einer kam, konnte man diskutieren oder vielleicht hängt man es draußen auf den Flur. Aber ich glaube, man muss sich irgendwas überlegen, sodass so diese Roadmap und vielleicht auch die Vision und Dinge auf dieser Ebene auch für andere omnipräsent und auch sofort zugreifbar sind, weil dann manchmal Diskussionen über vielleicht neue Feature-Wünsche oder was auch immer, die uns in der täglichen Arbeit als PO dann ja durchaus mal Zeit kosten können, weil die vielleicht sich von selber abräumen. Ne? Vielleicht guckt ja einer vorher rein und stellt fest, ach, wir verfolgen gerade das Ziel, das Product Goal, aber in 3 bis 6 Monaten könnte das, was ich jetzt als Idee habe, gut dazu passen, muss ich ja den Olli nicht jetzt damit behängen. Also Transparenz ist hier, glaube ich, schon durchaus ein entscheidender Faktor, damit ich erfolgreich die Roadmap auch in meiner täglichen Arbeit einsetzen kann.
Ja, sehr gut. Dann lass uns zum Abschluss jetzt nochmal die besten Wünsche für eure Arbeit mit den Product Roadmaps im neuen Jahr verbinden. Ich hoffe, ihr seid schon soweit, habt aktiv an der Product Roadmap gearbeitet, habt es vielleicht sogar wirklich schon als lebendes Artefakt und sagt, was wollt ihr denn? Also wir aktualisieren mal gerade höchstens unsere Product Roadmap. Wir haben die nicht gerade erstellt. Klammer auf, wie so viele andere gerade. Nehmt also ein paar Impulse und Tipps hier mit raus. Über das Jahr hinweg aktiv, sehr aktiv mit eurer Product Roadmap zu arbeiten. Und in den verschiedenen Anlässen, die wir heute beleuchtet haben, das Ding rauszuziehen, immer wieder darauf zu verweisen, es vielleicht auch zu verändern. Dabei wünschen wir euch ganz viel Erfolg. Vielen Dank, Olli, für den Austausch.
Sehr gerne. Dank dir.
Noch eine Sache, bevor wir uns von euch verabschieden. Ihr habt uns in diesem Podcast kennengelernt und vielleicht habt ihr gemerkt, dass wir eine Leidenschaft für das Teilen von Wissen und Geschichten haben. Aber wusstet ihr schon, dass wir nicht nur Podcast-Gastgeber sind, sondern auch als Speaker für Events zur Verfügung stehen? Wir sind begeistert, unser Wissen und unsere Leidenschaft für die Produktentwicklung mit euch zu teilen. Wenn ihr also auf der Suche nach fesselnden Rednern für eure Veranstaltung seid, sei es Konferenzen, Meetups oder Firmen-Events, dann denkt direkt gerne an uns. Wir freuen uns darauf, eure Veranstaltung mit frischen Ideen und einem interaktiven Ansatz zu bereichern. Schreibt uns einfach eine E-Mail an info@produktwerker.de oder vereinbart einen Telefontermin unter produktwerker.de.